Heute ist das Thema die Brauereigeschichte Kulmbachs. Dazu zu Gast Bernd Winkler.
Wie hat man es geschafft, diesen guten Ruf hochzuhalten, des Kulmbacher Biers?
Oh, das ist eine, ich kann ganz simpel sagen, durch Qualität offensichtlich kam es gut an. Ja, es war auch das Bier stärker eingebraut, damit es beim Transport Erschütterungen und so weiter nicht leidet. Und ich denke, es wurde überhaupt mehr im Winter exportiert als in den Sommermonaten.
Schauen wir mal in die Brauhäuser direkt hinein. Wie sah es denn damals aus mit den Arbeitsverhältnissen? Wie sahen die Arbeitsbedingungen in so einem Brauhaus aus?
Also ich denke, die Kulmbacher Lohnverhältnisse waren relativ bescheiden. Arbeitskräfte waren da und ja, es kamen dann immer wieder auch von auswärts sogenannte Agitatoren, Gewerkschaftler würden wir heute sagen, die versucht haben, die Kulmbacher ein bisschen, die Arbeitgeber etwas flott, Arbeitnehmer, Entschuldigung, etwas flott zu machen. Aber man war da hier in Kulmbach zögerlich. Vielleicht lag es daran, weil auch die Arbeiter im Zweifelsfall Angst um ihren Arbeitsplatz hatten. Kritisch wurde es eigentlich erst nach 1900. Da gab es dann auch Streiks. Das lag dann aber daran, dass nach 1900 Kulmbacher Brauereien hinsichtlich Absatz einen deutlichen Einbruch erlebt haben, was dann für die Arbeiter natürlich zum Teil auch Entlassungen und Arbeitslosigkeit bedeutet hat. Und dann wurde die Situation natürlich kritisch.
Ja, in Ihrem Buch habe ich gelesen, so um 1880 rum Durchschnittslöhne von 50 bis 70 Mark im Monat. Wie kam man damit zurecht?
Das waren auf jeden Fall bescheidene Verhältnisse, sagen wir so. Also, aber die Lohnverhältnisse waren damals insgesamt oft bescheiden. Auf der anderen Seite schauen Sie die Villen an, die gebaut worden sind von den Brauereibesitzern. Dann sehen Sie es.
Auf der anderen Seite eine Gruppe, die deutlich mehr verdient hat, 130 Mark ungefähr, die Komptoiristen. Wer waren das?
Die Komptoiristen, die Büroangestellten.
Ah, jawohl.
Die Büroangestellten oder manchmal werden sie auch als Beamte bezeichnet, aber nicht im heutigen Sinne. Das waren die Angestellten, die kaufmännischen Angestellten. Die haben mehr verdient, auf jeden Fall.
Die Arbeitsverhältnisse waren auch gesundheitsgefährdend, möchte ich sagen. Es gab auch viele Brauer, die daran dann verstarben. Können Sie dazu was sagen?
Ja, man muss jetzt mal zum einen sagen, nüchtern sagen, es waren damals andere Verhältnisse. Es hat allerdings auch bei dem einen Streik dann die Regierung mal kritisch nachgefragt, ob da alles so in Ordnung wäre. Ich möchte mal umgekehrt sagen, Arbeitsverhältnisse. Da gibt es einen Jubiläumsbericht von der ECO von 1897. Und da wird zum Beispiel als soziale Wohltat herausgestellt, Schlafsäle für die Arbeiter. Wir hatten ja keinen 8-Stunden-Tag, sondern 10 oder 12 Stunden. Die Leute kamen zum Teil von auswärts, hatten einen entsprechenden Fußmarsch, dann noch nach der Arbeit wieder heim. Und da war das dann schon eine Wohltat, dass die in einem riesen Schlafsaal schlafen durften und dass es Duschen gab, können wir uns heute alles nicht mehr vorstellen.
Ja. Wenn beispielsweise Brauer verstarben, dann übernahm auch oft die Frau des Brauers den Betrieb. Wie sah denn die Rolle der Frau aus in der Brauerei?
Zunächst mal in dem Normalfall war es sicherlich dann für die Frau schwierig. Sie brauchte einen Braumeister und man muss ja auch einfach mal festhalten, Gleichberechtigung im heutigen Sinne gab es damals noch nicht. Die Frauen waren praktisch auf Haushalt, Kinder, Küche und so weiter beschränkt. Wir haben allerdings tüchtige Unternehmerinnen auch immer erst nach dem Tod ihres Mannes, wobei ich sagen möchte, dass diese Frauen schon im Vorfeld ziemlich mitgewirkt haben. Es war hier zum Beispiel die Margarete Reichel, deren Mann starb 1857 und sie war damals an und für sich Anfang 30 Jahre und sie hat dann 30 Jahre lang die Firma selber geführt, erfolgreich geführt. Das war die zweitgrößte Brauerei nach Eko in Kulmbach und hat auch die Verlagerung aus der Innenstadt, heute bei der Stadthalle, in die Lichtenfelder Straße veranlasst und durchgeführt.
Ja.
Und da muss man natürlich sagen, wenn die vorher bloß den Haushalt geführt hätte und Kuchen gebacken, dann hätte sie das nicht gekonnt. Ich nehme an, dass die von Anfang an voll beteiligt war. Mhm. Aber bitte, es lief ja alles auf den Namen des Mannes.
Mhm.
Und oder die Margarete Reichel, da starb der Mann 1870 mit 39 Jahren frühzeitig. Und dann hat sie auch den Betrieb übernommen und dann die ganze Jahrzehnte weiter erfolgreich geführt. Auch da muss ich sagen, wenn die nicht vorher schon beteiligt gewesen wäre und, ich sag mal, ein gewichtiges Wort mitgesprochen hätte, hätte sie es nicht gepackt. Also das, da waren auf jeden Fall auch tüchtige Unternehmerinnen.
Also wenn es nicht die Frauen des Brauers gewesen wären, dann wären wahrscheinlich keine Frauen im Braubetrieb aufgetaucht.
Kann man so sagen. Frauen hatten eine gewisse Rolle. Und jetzt muss ich ein bisschen boshaft sein. Solange es noch keine künstliche Kühlung gab, eingeführt von Linde, Karl von Linde, die Kulmbacher Realschule heißt danach, wurde ja dann die Würze zum Abkühlen, zum Lagern in die ganzen, in die vielen Felsenkeller getragen.
Hm.
Und diesen Job hatten die Frauen.
Mhm.
Die haben da solche Butten gehabt und haben dieses Bier dann von der Brauerei in die Felsenkeller getragen und dort in riesige Bottiche geschüttet oder in Fässer. Und da hat's dann gelagert. Also für die Frauen wirklich eine sehr undankbare Aufgabe. Und ich denke, dass zum Beispiel auch in den Büros kaum Frauen vorkamen.
Hey Melody, every night you play me something sweet. When I'm down, you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat. And I'm counting on your love, hey Melody. We both could use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me. So let me hear your love sing.
Heute zu Gast Bernd Winkler. Wir sprechen über die Brauereigeschichte der Stadt Kulmbach. Kommen wir mal zu diesem Brauereisterben, das dann kam. Quasi die kleinen Brauereien wurden entweder aufgekauft oder ja, sind pleite gegangen. Wie kam es dazu?
Beim Export setzt es natürlich voraus, dass ich weit vom Kulmbach her einen guten Vertrieb habe. Und den können sich natürlich größere Brauereien oder überhaupt größere Betriebe leichter leisten wie kleinere Brauer. Und das war sicherlich schon ein gewisser Ausleseprozess. Und dann kam hinzu, dass, oder möchte ich mal so sagen, auch bei kleinen Brauereien hing halt sicherlich oft viel an einer einzelnen Person. Und wenn die ausgefallen ist oder geschwächelt hat, dann gab es insgesamt Schwierigkeiten. Krass war der Einschnitt nach 1900 noch einmal ein Rekordjahr mit 730.000 Hektoliter Bierausfuhr und im nächsten Jahr 200.000 weniger.
Ja.
Und das hat angehalten. Und das hat natürlich die kleinen Brauereien wesentlich mehr getroffen als die großen. Und da hat vermutlich auch mancher dann einfach aufgegeben, hat's auslaufen lassen. Und dann natürlich nochmal der Erste Weltkrieg. Zum Teil wurden die Firmeninhaber eingezogen. Damit hat das Brauengeschäft geruht. Es gab Malzkontingente, also deutlich eingeschränkte Rohstoffzuteilung, Leichtbier und so weiter. Und dann hat sich's in vielen Fällen nicht mehr gelohnt, selber zu brauen. Und man hat dann einer größeren Brauerei sein Kontingent übertragen und dann halt nach dem Krieg, Inflationszeit und so weiter war ja auch miserabel, dann hat es sich nicht mehr gelohnt zu beginnen.
Welche Brauereien haben es denn geschafft, bis heute, von damals bis heute, sich durchzusetzen? Sie hatten angesprochen, Eco ist so ein Name.
Genau genommen hat sich durchgesetzt die Reichel Brauerei. Sie war eigentlich meistens an zweiter Stelle nach der ersten Aktie, nach der ECO. Etwa 1930 ist sie zusammengegangen mit der Rizzi und mit der Markgrafenbrauerei. Dann hatten wir in Kulmbach sozusagen nur noch vier. ECO, Reichel, Sandler, Mönchshoff. So haben sie dann auch nach dem Krieg wieder gestartet und das waren an und für sich die vier in Kulmbach. So abwechselnd war mal ganz in den frühen 50ern sogar die Mönchshoff Spitzenreiter vom Bierverkauf, dann wieder Eco, Reichel und dann so etwa Ende der 80er hat Sandler aufgehört. Also die Familie hat die Anteile zunächst an Oetker verkauft.
Ja.
Oetker wollte noch gerne Mönchshoff dazu, das hat sich zerschlagen und dann hat Reichel zunächst einmal Sandler übernommen. Der nächste Schritt war nach einigen Jahren Zusammenarbeit Reichel-Mönchshoff und später hatte die ECO ja auch zum einen einen ziemlichen Höhenflug und leider auch einen Absturz und sodass dann hier die Reichel unter ihrem Vorstand Gerd Langer auch diese Teile der ECO übernommen hat. War dann der Namenswechsel, man hat gesagt, nach außen Herkunftsbezeichnung Kulmbacher. Die einen haben darunter in Norddeutschland Sandler vermutet, die anderen haben Eco vermutet und so weiter. Und dann kam mit einem Riesenschritt, dass man hier statt Reichel gesagt hat, Kulmbacher Brauerei. Und was aber weitergeführt wird, sind diese Marken, speziell Eco und Mönchshoff. Sie werden weitergeführt. Mönchshoff mit den Nostalgieflaschen, mit Bügelverschluss und dann hat man noch das Weizenbier unter einem alten Brauereinamen unter Kapuziner.
Das heißt, wenn man zum Kulmbacher greift, greift man quasi zu einem Mischmasch aus der ganzen Kulmbacher Brauereitradition.
Ein Konzentrat, würde ich sagen. Mischmasch ist
ja
etwas hart gesagt. Ich würde sagen, ein Konzentrat. Man muss natürlich nüchtern sagen, dass zum Teil die Vertriebswege günstiger gestaltet werden können, wenn ich mehr verkaufe in eine Richtung. Ich brauche für einen bestimmten Bezirk einen Vertreter, egal ob der, ich will keine Zahlen nennen, da bin ich Laie, oder ob der das Doppelte verkauft. Er muss das alles betreuen. Und hier hat sich eben dann die Reichel auf Dauer durchgesetzt.
Ja.
Aber ich möchte nicht sagen, was manchmal dann gesagt wird, ja, der Große frisst den Kleinen, sondern man muss sagen, die haben sehr gut gewirtschaftet und man muss froh sein, dass sie so gut gewirtschaftet haben, dass Kulmbach heute noch diese Brauereien hat.
Ja, Herr Winkler, kommen wir noch kurz zu Ihrer Person. Das Buch, das Bierbrauen in Kulmbach, wie kam denn diese Idee überhaupt dazu?
Ja, da bin ich etwas durch Leichtsinn dazu gekommen. Ich bin heimatgeschichtlich sehr interessiert und da war mal eine Anzeige, eine kleine Werbeanzeige von der Reichel, woher kommt der Name Reichel? Und dann war ich neugierig, bin ich mal dahin gegangen, habe mich mit dem Assistenten vom Direktor unterhalten und dann zum Schluss hieß es, ja, eigentlich müsste schon längst mal was geschrieben werden. Die einzige Darstellung bis dahin war von 1923, 24 vom Otto Sandler. Ja, und dann habe ich mich so irgendwie spontan drauf eingelassen. Wir hatten einen Vertrag gemacht, ich krieg die Spesen ersetzt, ich krieg ein Honorar. Und dann habe ich mich halt so in großen Ferien und so rumgehört. Man kann sowas auch nicht aus dem Boden stampfen. Also manches hat man bloß per Zufall erfahren, ich musste mich rumhorchen. Ich war da so ungefähr 6 Jahre drüber, wo ich halt dann das so verfolgt habe, ja. Informationen gesammelt, auch so Sammler angesprochen. Und dann kam es, wurde es gedruckt bei Freunde der Plassenburg. Der Chef der Freunde der Plassenburg war damals der Herr Uhlemann, Eigentümer von E.C. Baumann Verlag. Und gestaltet hat es damals der Herr Gombert, wunderbar gestaltet, wo ich eben heute noch dafür sehr dankbar bin. Es war eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit.
Ja. Als Sie das Schreiben begonnen haben, was war so das Ziel, das Sie verfolgt haben? Was wollten Sie mit dem Buch erreichen?
Ich wollte einfach diese Entwicklung darstellen. Ich habe auch mit vielen älteren Menschen gesprochen und bin auch dankbar, dass ich sie damals noch sprechen konnte. Denn wenn jemand stirbt, nimmt er sein Wissen mit ins Grab. Ich sage es einfach mal so. Es hat mich natürlich selber auch bereichert und es hat mir Spaß gemacht, aber ich denke, gleichzeitig habe ich auch etwas für Kulmbach geleistet.
Ja.
Denn da ist doch vieles erhalten geblieben und es hat natürlich dann auch wieder andere angeregt, sich damit zu beschäftigen. Auch wenn einer einen alten Bierkrug hatte, dann hat er plötzlich gewusst, aha, das war eine Großbrauerei oder das war eine ganz kleine Brauerei, besonders wertvoll der Krug, weil selten.
Ja. Jetzt das Buch, das wir jetzt hier liegen haben, ist eine Neuauflage schon.
Ja.
Gibt es denn von Ihrer Seite aus noch Fragen, die Sie über die Brauereigeschichte haben, die Ihnen noch nicht erschlossen sind?
Also für mich ist eigentlich das Thema abgeschlossen. Ich muss so dazu sagen, natürlich verfolge ich das auch weiter, aber lese es auch. Aber ich habe das Gefühl, die Kulmbacher Brauerei, das Management, die arbeiten alle sehr gut. Dafür muss man als Kulmbacher einfach dankbar sein, wenn ein Betrieb am Ort sehr gut arbeitet. Was mich auch sehr freut, ist, dass das Brauereimuseum eingerichtet worden ist von der Frau Daum und vom Herrn Sauermann. Da ist, glaube ich, auch sehr viel, nicht nur für die Brautradition in Kulmbach, sondern überhaupt für Kulmbach geleistet worden.
Wenn man sich dafür jetzt interessiert, für dieses Buch, das Bierbrauen in Kulmbach, wo ist es denn erhältlich? Wo kann man es denn mal
Im
lesen?
Buchhandel.
Im ganz normalen Buchhandel?
Ja.
Jawohl, dann kann also jeder Interessent einfach mal, wenn man ein bisschen detaillierter ins Geschehen einsteigen will, das Buch, das Bierbrauen in Kulmbach lesen von Bernd Winkler. Vielen Dank, Herr Winkler.
Gerne.
Net Radio Kulmbach. Leider geil. Nice.
Fahre blind durch den Abendwind. Es fühlt sich an, als ob die Welt mich in die Arme nimmt. Keiner sagt wohin in diesem Labyrinth, weil die kleinen Nettigkeiten nur Fassade sind. Weißt du, woher ich komm? Weißt du, wohin ich geh? Ich hab dir was gemalt, kannst du die Bilder sehen? Ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr. Immer weiter, doch mein Akku ist fast leer. Yeah.
3 Millionen Meilen geh ich schon den Weg. Alle waren sich einig, dass ich niemals überlebe. Die Straßen hier sind steinig, ich weiß, wovon ich rede. Doch solange die Sterne scheinen, ist es noch nicht Zeit zu gehen. Ich hab dir ein Schloss gebaut, es bleibt nur Staub, ist nicht so schlimm. Dinge, die von außen strahlen, sehen oft anders aus von innen.
Ich hab mich so oft getäuscht, doch jetzt weiß ich, wer ich bin. Weiß, woher ich komm und auch wohin. Bis hier und noch weiter, auch wenn ich denk, dass ich scheiter. Bis hier und noch weiter, denn ich weiß, du bist bei mir. Ich roll die Steine aus dem Weg, bis da eine Pyramide steht. Bis hier und noch weiter, bis hier und noch weiter.
Yeah, bei 85.310 Steinen auf meinem Weg hab ich aufgehört zu zählen. Abstand, ich muss durch den Tunnel in die Zukunft blicken. Wo man nix verloren hat, wird man nix Gutes finden. Wow, hier gibt's nix zu staunen. Zigtausend draußen haben an mich nicht geglaubt. Kaum dreh ich Runden und schon winken die Schlangen. Doch was ich will, ist dein Hallo, ohne Hintergedanken.
Ich erkenne ein falsches Lächeln, hab's 10.000 Mal gesehen. Will jemand nur mein Bestes, hör ich Alarmsirenen. Ob bei Hinterhofgeschäften oder auf Etage 10. Herzen können sprechen, es ist klug, sie ernst zu nehmen. Ich hab dir ein Schloss gebaut, es bleibt nur Staub, ist nicht so schlimm. Dinge, die von außen strahlen, sehen oft anders aus von innen. Ich hab mich so oft getäuscht, doch jetzt weiß ich, wer ich bin. Weiß, woher ich komm und auch wohin. Bis hier und noch weiter, auch wenn ich denk, dass ich scheite. Bis hier und noch weiter, denn ich weiß, du bist bei mir. Ich roll die Steine aus dem Weg, bis da eine Pyramide steht. Bis hier und noch weiter, bis hier und noch weiter.
Ich erkenne deinen Zorn, denn als die anderen im Aufzug saßen, haben wir die Treppen genommen. Besser bleib, wo du bist, denn auch aus 100 Meilen erkenne ich deinen neidischen Blick. Vergiss die anderen, sie sind gegen uns. Ich ließ über so viele Dinge Gras wachsen, dass ich langsam wieder mähen muss. Auf diesem Weg sind so viele gescheitert, doch mein Ziel ist jetzt greifbar.
Bis hier und noch weiter, auch wenn ich denk, dass ich scheitere. Bis hier und noch weiter, denn ich weiß, du bist bei mir. Ich roll die Steine aus dem Weg, bis da eine Pyramide steht. Bis hier und noch weiter, bis hier und noch weiter.
I don't know why we're screaming so loud. We're only wasting our time. Time runs away. There's no coming back for us. Turn around, turn around now, baby. Don't let it go too far. Turn around while it's not too late. Don't let it run from us. We are, we fight sometimes.
NetRadio Kulmbach. Erreicht uns unter netradio-kulmbach.de oder schreibt uns auf Facebook. Das war NetRadio Kulmbach. Sie hörten eine Produktion der Akademie für Neue Medien Bildungswerk e.V. Vertreten durch den ersten Vorsitzenden Johann Pürthauer. Programmleitung durch Studienleiter Thomas Nagel. Mit Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.